Nun ist es also soweit. Wer hätte das gedacht? Die Ampel hat sich doch noch auf einen neuen Bundeshaushalt fürs Jahr 25 geeinigt. Im Morgenmagazin-Interview hat dazu der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr Stellung genommen. Und was soll ich sagen? Das Interview ist ein riesengroßer Unfall. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den Bundeshaushalt 2025. Nach langem Bohai, nach langem Streit, ja, hat die Ampel sich nun endlich geeinigt. Vor einigen Wochen schon mal stand das grobe Gerüst. Dann ging es allerdings darum, die globale Minderausgabe noch ein bisschen kleiner zu machen. Globale Minderausgabe ist eigentlich ein ganz normaler Posten im Bundeshaushalt, der ist allerdings normalerweise so 8 Milliarden groß. Da geht es darum, wenn in anderen Bereichen weniger Geld abfließt, ja, kann man das damit verrechnen. Der Haushalt wird also überbucht, 8 Milliarden, weil man explizit davon ausgeht und es nun mal gängige Staatspraxis ist, dass nicht alles Geld, was man einplant, auch wirklich wie geplant abfließt. Daher also die globale Minderausgabe. Die Ampel hat sich allerdings nicht auf Kürzungen, noch mehr Kürzungen einigen können und deshalb haben sie die globale Minderausgabe erstmal doppelt so groß gelassen, knapp 17 Milliarden Euro mit dem Ziel, vor einigen Wochen, die noch ein bisschen kleiner zu bekommen. Wie wollten sie die kleiner bekommen? Na, Kürzungen wollten die vermeiden, weil FDP hätte das zwar gerne gemacht, SPD und Grüne haben aber ein bisschen dagegen gehalten. Ja, auch die können mal dagegen halten, wer hätte das gedacht. Und da gab es die Idee nun zum einen 5 Milliarden, die noch aus der Gaspreisbremse bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, liegen, die zu nutzen für den Haushalt. Es gab die Ideen der Bahn und der Autobahn GmbH des Bundes, Darlehen zu geben, damit die mit dem Geld Investitionen finanzieren. Der Trick ist, ähnlich so wie Eigenkapitalerhöhungen gelten Darlehen als finanzielle Transaktion und fallen damit aus der Schuldenbremse raus. Man kann also mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Und um zu checken, was davon rechtlich sauber ist und um zu vermeiden, dass es keine neue Klatsche vom Verfassungsgericht gibt, dass also die CDU wieder losläuft und klagt, hat die Ampel sich darauf geeinigt, ein Rechtsgutachten erstellen zu lassen. Das hat der Professor Hellermann von der Universität Bielefeld gemacht, um eben zu checken, okay, was ist davon rechtlich sauber. Turns out, diese Umwidmung der Gaspreisbremsenmittel, das geht nicht. Ja, das ist quasi das Gleiche wie Corona-Mittel in Klimafonds umbuchen. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, geht so nicht. Aus mehreren Gründen. Das hat die Ampel also dann wieder gestrichen. Und jetzt ging es darum, okay, wie kriegen wir denn diese globale Minderausgabe von 17 Milliarden runter auf einen üblichen Wert von 8 oder 9 Milliarden, indem wir der Bahn oder der Autobahn GmbH des Bundes Darlehen geben. Das Rechtsgutachten hat allerdings bei der Bahn gesagt, alles easy peasy, unkompliziert möglich. Bei der Autobahn GmbH des Bundes nicht so einfach, geht aber auch. Was hätte man machen müssen? Nun eine einfach gesetzliche Änderung, die der Autobahn GmbH des Bundes eigene Einnahmen bringt. Zum Beispiel die Einnahmen aus der Lkw-Maut an die Autobahn GmbH des Bundes fließen lassen. Die wiederum hätten dann Einnahmen gehabt, um das Darlehen zurückzuzahlen. Denn ein Darlehen gilt nur als finanzielle Transaktion, wenn die Staatsfirma sozusagen, an die das Darlehen geht, eigene Einnahmen hat, um den Kredit, das Darlehen dann auch zu tilgen. Ja, sonst gilt das als verdeckter Zuschuss, das wiederum nicht als finanzielle Transaktion. Dann läuft nicht an der Schuldenbremse vorbei und dann hat man damit nichts gewonnen. Das war die Ausgangssituation. Olaf Scholz und Robert Habeck waren wofür? Für Darlehen an die Bahn, für Darlehen an die Autobahn GmbH. Christian Lindner konnte sich mit Darlehen an die Bahn anfreunden. Darlehen an die Autobahn GmbH allerdings nicht so. Wie ist das Verhandlungsergebnis? Na klar, wer hat sich durchgesetzt? Ihr dürft dreimal raten. Der Krischi. Krischi Lindner hat sich in den Verhandlungen durchgesetzt. Es gibt 3 Milliarden an Darlehen für die Bahn, ja, nur 3 Milliarden, muss man dazu sagen, und nichts für die Autobahn GmbH des Bundes und die Mittel, die für die Gaspreisbremse bei der KfW vorgesehen waren, die sind, ja, wie zu erwarten war, wie auch vernünftig ist, komplett gestrichen. Sowohl Robert Habeck als auch Olaf Scholz, ja, haben öffentlich anderes bekundet, die waren dafür, mehr Darlehen an die Bahn zu geben und auch eben an die Autobahn GmbH, haben sich nicht durchgesetzt. Das ist für die Bahn jetzt unnötig teuer, denn bei Eigenkapitalerhöhungen für die Bahn gibt es das Problem, dass die Rechtslage erfordert, dass dieses Eigenkapital Rendite erwirtschaftet. Das heißt, wenn der Bund zwar an der Schuldenbremse vorbei der Bahn Eigenkapital einspritzt, muss das Erträge erwirtschaften. Und um mehr Erträge zu erwirtschaften, muss die Bahn beispielsweise entweder mehr Tickets verkaufen, höhere Trassenpreise nehmen, die Ticketpreise erhöhen oder so. Es gibt also Druck, die Rendite zu steigern. Und das Problem ist, nun, das 0815 Brot- und Buttergeschäft der Bahn ist nicht sonderlich profitabel. Deshalb ist der Druck durch solche Eigenkapitalerhöhungen auf höhere Trassenpreise beispielsweise, die dann Bahnfahren für alle teurer machen, leider gegeben. Bei Darlehen kann man das vermeiden, denn die Darlehen erfordern keine Verzinsung. Es muss keine Rendite geben. Laut Gutachten von Hellermann hätte es die sogar zinsfrei geben können. Die Bahn zahlt am Markt ungefähr 2,5% auf ihre Schulden. Jetzt hat der Bund gesagt, gut, unsere langlaufenden Anleihen, die kosten uns ungefähr im Schnitt 1,5%. Also geben wir der Bahn jetzt über 34 Jahre Kredite zu 1,5%. Das ist für die Bahn also günstiger, macht die auch profitabler, weil am Markt zahlen die 2,5%, vom Bund kriegen die jetzt 3 Milliarden für 1,5%, haben also eine kleine Zinsersparnis, die wiederum auch deren Profitabilität steigert, und die Eigenkapitalerhöhungen, die ja mehr Rendite erfordern wiederum, ein bisschen kompensieren. Ja? Man hätte allerdings auch mehr Darlehen geben können und man hätte es auch zinslos machen können. Das hat Wolfgang Schäuble sogar als Finanzminister schon mal bei der Bundesagentur für Arbeit gemacht. Zinslose Darlehen gegeben. Das Gutachten von Hellermann hätte es auch vorgesehen. Das wäre die schickere, weil günstigere Variante für die Bahn gewesen. Wenn ihr die ganzen Details nochmal nachlesen wollt, bevor wir jetzt gleich zum Interview mit Christian Dürr kommen, die gibt's alle im Geld für die Welt Newsletter. Den Link dazu gibt's unten in der Videobeschreibung. Hier in diesem Artikel der letzte Lindner-Haushalt. Der Haushalt steht, aber für die Bahn wird die Einigung unnötig teuer. Das sind die Details. Da gibt es das, was ich eben erklärt habe, und noch mehr. Einmal im Detail aufgeschlüsselt, Link eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Übrigens könnt ihr mich mit dem Geld für die Welt Newsletter und meine Arbeit auch finanziell unterstützen. Das geht schon ab 5 Euro im Monat. Mich kostet der Newsletter nämlich, wie ihr euch denken könnt, viel Zeit, Geld. Manchmal auch Nerven, wenn es um solche FDP-Interviews geht, wie gleich. Und deswegen funktioniert das nur, wenn Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Findet ihr alles im Newsletter, checkt das gerne aus. Nun aber springen wir in das ZDF-Morgenmagazin-Interview. Dunja Halali hat das mit Christian Dürr, FDP-Vorsitzenden, geführt. Es geht um die Einordnung dieser Haushaltseinigung. Und na, wie ich es im Intro schon gesagt habe, es droht ein Unfall. Film ab.
Was man aber schon auch sagen muss, die drei Ampelparteien konnten sich eben nicht darauf verständigen, 1% des Haushaltsvolumens einzusparen. Herausgekommen ist das, was wir gerade gesehen haben, mit einer globalen Mindereinnahme, die seit 20 Jahren nicht mehr so hoch war. Fragen jetzt dazu.
So, wir sind keine 17 Sekunden im Interview, gleich zwei Unfälle. Ne? 1% einzusparen war gar nicht die Herausforderung, ja, wie sie es hier wieder gibt, sondern es ging darum, dass man die globale Minderausgabe noch kleiner macht, indem man Umschichtungen vornimmt. Von Ausgaben, die unter die Schuldenbremse fallen, beispielsweise Zuschüsse an die Bahn zu geben, die umwidmet, also die Zuschüsse streicht und dafür Eigenkapitalerhöhungen oder Darlehen an die Bahn vergibt. Nichts mit Einsparungen, sondern nur Umschichtungen. Ja, Thema Framing, das ist schon mal das Erste. Zweitens geht es nicht um die globale Mindereinnahme, sondern es geht um die globale Minderausgabe. Ja, grundlegender Unterschied, denn Mindereinnahme würde ja bedeuten, ich rechne damit, dass irgendwo weniger Geld eingenommen wird, zum Beispiel weil die Wirtschaft nicht läuft, Thema Steuern. Mindereinnahmen allerdings geben mir keinen zusätzlichen Spielraum im Haushalt, sondern nehmen mir Spielraum. Ja? Eine Minderausgabe wiederum gibt mir Spielraum. Damit kann ich den Haushalt überbuchen, weil ich davon ausgehe, irgendwo fließt weniger Geld ab, also kann ich noch mehr Geld einstellen. Das ist also, was sie hier gesagt hat, ein Vorzeichenfehler. Minderausgabe ist Plus, Mindereinnahme ist Minus. Ja? Schon mal, also 17 Sekunden und das völlig falsche Framing für das Interview. Wenn Leute solche Fehler machen, ja, droht natürlich nichts anderes als ein Unfall, wenn man dann auf Dampfplauderer wie Christian Dürr trifft.
dazu an den Fraktionschef der FDP, Christian Dürr. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Jahle, ich grüße Sie.
Herr Dürr, die Regierung hofft jetzt auf ein Anspringen der Konjunktur mit steigenden Einnahmen und dass die Ministerien weniger Geld ausgeben. Ist das wirklich ein solider Haushalt?
Ganz kurz vorab noch als Kontextinformation. Die globale Minderausgabe doppelt so hoch zu lassen bei 17 statt 9 Milliarden oder jetzt ja sie runter zu kürzen auf 12 Milliarden, deswegen steht ja noch Kritik an 12 Milliarden Lücke, durch die zusätzlichen Eigenkapitalerhöhungen und Darlehen an die Bahn geht nämlich die Milliardenlücke ein bisschen runter. Also die globale Minderausgabe liegt bei 12, nicht bei 17 Milliarden. Ist kein Problem, selbst wenn das so eintritt und woanders nicht weniger ausgegeben wird, ja, hat man trotzdem die Schuldenbremse formal eingehalten. Und wenn am Jahresende eben herauskommt, okay, ui, wir konnten die globalen Minderausgaben, die wir eingeplant haben, von 12 Milliarden doch nicht woanders reinbuchen, weil alle Ausgaben im sonstigen Haushalt wie geplant geflossen sind, dann wird dieser Überschuss, dieses mehr Schulden machen, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt, mit dem sogenannten Kontrollkonto der Schuldenbremse verbucht. Das habe ich auch schon mal erklärt. Packe ich euch einen Erklärartikel auch in die Videobeschreibung. Da liegen 50 Milliarden Euro Guthaben, die man nicht anders nutzen kann, als wenn man ganz aus Versehen, hups, weil man so eine große Minderausgabe einplant, mehr Schulden macht, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Das heißt, die Ampel darf jetzt nicht in Interviews sagen, ja, wir planen die ein und so weiter, aber man umgeht Kürzungen, indem man die globale Minderausgabe aufbläht und dann am Jahresende überrascht ist, oh, das ist doch zu viel war. Ökonomisch ist das aber gut, denn sonst hätte das wirklich gekürzt werden müssen.
Ja, das ist ein solider Haushalt. Wenn man sich die Rahmendaten anschaut, sieht es ja wie folgt aus, Frau Jahle. 488 Milliarden Euro ist der Haushalt groß. Und das Wichtigste ist, wir investieren auf Rekordniveau 81 Milliarden Euro in die Digitalisierung, in die Straßen, in die Bahninfrastruktur. Das hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Also wir setzen da auf Zukunftsinvestitionen. Und gleichzeitig, und das ist ein wichtiges Signal an alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wir halten die Schuldenbremse ein.
Die Unterdeckung wird verschleiert, sagt der Münchner Staat.
So, leider ist der Dunja Hayali jetzt nicht darauf vorbereitet, die erste Finte gleich zu kontern und die heißt Rekordinvestitionen. Denn 81 Milliarden investieren wir in Digitalisierung, Infrastruktur und Straßen oder so, hat Christian Dürr gesagt. Die Wahrheit ist, von diesen 81 Milliarden sind allein 10 Milliarden umgebucht. Vom Klima- und Transformationsfonds, da standen nämlich Zuschüsse für die Bahn drin, an Eigenkapitalerhöhungen und Darlehen für die Bahn. Eigenkapitalerhöhungen und Darlehen gelten oder werden angerechnet unter die normalen Investitionen im Haushalt. Die Milliardeninvestitionen oder die Zuschüsse, die geplant waren im Klima- und Transformationsfonds, aber nicht. Heißt, diese 10 Milliarden sind jetzt nicht on top zusätzlich, sondern woanders vorher weggebucht. Ja? Minus im Klima- und Transformationsfonds, plus im normalen Haushalt als Eigenkapitalerhöhung oder Darlehen. Deswegen tauchen sie auch in dieser Investitionssumme auf. Sind wir schon noch bei 71 Milliarden. Jetzt haben wir noch 12,3 Milliarden für die Aktienrente. Die gelten auch als Investitionen, sind aber natürlich eigentlich keine Investitionen in Digitalisierung, Straße, Schulen etc. Ja, nicht in die Infrastruktur, sondern der Bund gibt Geld aus, um Aktien zu kaufen und damit aus dem Geld mehr Geld zu machen. Keine klassische Infrastrukturinvestition, ja, weit weg davon. Das wird trotzdem da eingerechnet und deswegen ja, ist die Summe größer, als sie eigentlich in Wahrheit ist. Wenn man die ganzen Tricks mal abzieht, kommt man auf Investitionen im Bundeshaushalt von eben dann 60 Milliarden, ungefähr so viel, wie vorher auch eingeplant worden war, als man den Finanzplan letztes Jahr gestrickt hat. Das ist ein bisschen mehr als 2023. Da gab es nämlich im normalen Haushalt 54 Milliarden an Investitionen. Das Preisniveau ist natürlich auch noch einen Ticken höher. Und im internationalen Vergleich habe ich nämlich hier eine Grafik drin in diesem Artikel. Rekord bei Investitionen gibt es nicht. Ja, die Ampel prahlt mit Investitionen in Rekordhöhe. Die nackten Zahlen widerlegen das. Habe ich das hier alles nochmal aufgedröselt. Sieht man hier einmal den Vergleich ist von der EU-Kommission der Investitionsquoten und was fällt auf? Deutschland mit etwas unter 3% öffentlichen Nettoinvestitionen das absolute Schlusslicht. Ja. Frankreich beispielsweise alleine liegt bei 4, mehrere Länder sogar über 5, darunter Polen, Schweden, Kroatien. Das ist hier nur der EU-Vergleich. Ja. Im internationalen OECD-Vergleich, wenn dann die USA, China, Japan etc. dazukommen, sehen wir noch viel schlechter aus. So viel zum Thema Rekordinvestitionen.
Staatsrechtler Kuriot und der Präsident des Bundesrechnungshofes hält die Haushaltspolitik für unseriös. Also die beiden und einige mehr haben aber eine andere Meinung als Sie.
Ja, da möchte ich tatsächlich widersprechen. Wenn man sich das Volumen anschaut, 488 Milliarden Euro insgesamt, geplant ist ohnehin bei jedem Haushalt eine sogenannte globale Minderausgabe von knapp 10 Milliarden Euro. Jetzt sind wir bei etwa 12 Milliarden Euro. Eine stemmbare Aufgabe in den Haushaltsberatungen zeigt ja das gesamte Volumen. Wichtig ist, dass wir überflüssige Subventionen gestrichen haben, dass wir mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sorgsam umgehen. 81 Milliarden Euro in die Zukunft unseres Landes, Schuldenbremse eingehalten und jetzt noch ein kleiner Betrag, der in den Haushaltsberatungen sicherlich eine Rolle spielt. Aber auch Vorgängerregierungen haben eine globale Minderausgabe im Haushalt stehen gehabt. Das ist ein übliches Verfahren, führt nämlich zu einem sehr guten Effekt, dass die Bundesministerinnen und Bundesminister dort Geld einsparen, wo vielleicht Ausgaben nicht unbedingt nötig sind. Und das wird im Jahresverlauf 2025 sicherlich hier und da der Fall sein. Also aber sorgsames, sparsames Haushalten ist wichtig und gleichzeitig Rekordinvestitionen.
Gut, die globalen Minderausgaben.
Also da wurde jetzt davon gesprochen, dass man diese 12 Milliarden noch mal reduzieren will. Das hat mich auch gewundert. Selbst Robert Habeck hat das öffentlich ausgegeben, das nochmal um 3 Milliarden zu reduzieren. Die hat man jetzt nicht gefunden, hat Habeck gesagt, aber die müsse man noch irgendwo finden. Und man hoffe darauf, dass einfach zum Beispiel beim nächsten Mal, wenn die Steuerschätzung kommt, die Steuereinnahmen steigen, sodass man dafür dann nicht unbedingt was machen muss. Aber man könnte sie auch einfach bei 12 Milliarden lassen, wäre auch kein Problem. Ne? Dann greift einfach das Verfahren, was ich eben erklärt habe, dass, wenn man zu viel Schulden macht, es einfach mit dem Guthaben auf dem Kontrollkonto verrechnet wird und dann ist gut. Es wäre sogar ökonomisch noch viel besser, als jetzt noch irgendwo nochmal ranzugehen, nochmal dieses Haushaltsgewürge, Verhandlungsgewürge sich mit der FDP anzutun. Dann lieber bitte das einfach, die Minderausgabe einfach höher lassen.
Mindereinnahmen lagen.
Er spricht die ganze Zeit von Minderausgabe. Teaser hier unten steht Minderausgabe und Dunja Hayali spricht weiter von Mindereinnahme, obwohl es das völlig Falsche ist, ja. Es ist ein Vorzeichenfehler. Man spricht über Plus und Dunja Hayali spricht über Minus. Ne? Also, bitter.
Aber eher nicht bei 12, sondern bei 8 bis 9 Milliarden wird sich zeigen, ob da Ihre Rechnung aufgeht. Glauben Sie denn, dass Ihr Haushalt jetzt verfassungssicher ist?
Bemerkenswert finde ich übrigens auch, dass das Morgenmagazin die ersten 2 Minuten nur dafür nutzt, um konservatives Framing zu bedienen. Ne? Ihr solltet 1% einsparen, habt ihr nicht geschafft. Der Bundesrechnungshof sagt, das wäre nicht seriös. Ist das wirklich solides Haushalten? So als wäre irgendwie, also Sparen im Bundeshaushalt eine Tugend. Ja? Und die müsse jetzt das ZDF abklopfen, ob das denn auch wirklich so eingehalten wird. Wahrscheinlich kommt jetzt auch in den nächsten Minuten keine Frage dazu, wie beispielsweise der Haushalt gegen die Wirtschaftskrise hilft, warum es kein Konjunkturpaket gibt, warum es keine Entlastung für kleine und mittlere Einkommen gibt, die beispielsweise ja Reallohnverluste noch immer haben. Die haben zuletzt ein bisschen gewonnen, aber noch immer liegen die unter dem Vorkrisenniveau. All diese Fragen werden nicht gestellt, dafür aber die konservativen Framings. Ja. So viel dazu, linksgrün versiffter ÖRR.
Ja, er ist verfassungssicher, weil wir die Schuldenbremse einhalten. Und nun gibt es, dessen bin ich mir bewusst, in Deutschland viele Parteien, teilweise unsere Koalitionspartner, denken Sie an die CDU-Ministerpräsidenten in Deutschland, die allesamt die Schuldenbremse schleifen oder abschaffen wollen. Es muss, glaube ich, eine Partei geben, die darauf achtet, dass man mit dem Geld sorgsam umgeht und die Schuldenbremse eingehalten wird. Das war wichtig für uns in dieser Koalition. Das passiert nicht nur in den vergangenen Haushalten, passierte nicht nur in den vergangenen Haushalten, sondern auch 2025 wird die Schuldenbremse vollumfänglich eingehalten. Und das ist ein ganz wichtiges, auch verfassungsrechtliches Signal.
Und Sie sind offensichtlich auch die Partei, die daran glaubt, dass die Deutsche Bahn, die hochverschuldet ist, die Kredite zurückzahlt und nicht wie üblich in 12, 13, 14, 15 Jahren, sondern in 34 Jahren?
Schon wieder konservatives Framing. Ne? Also bei den Darlehen an die Bahn geht es darum, dass es weniger Kostendruck erzeugt als die Eigenkapitalerhöhungen. Eigenkapitalerhöhungen müssen nicht zurückgezahlt werden. Es ist also, wenn man so will, ein günstigeres Instrument als diese Eigenkapitalerhöhungen. Aber es geht natürlich nicht darum, ja, dass der Bund jetzt unbedingt auf diese Rückzahlung angewiesen ist. Statt also zu fragen, warum gibt es nicht zinsfreie Kredite für die Bahn, wie es das so bei der Bundesarbeitsagentur gab Anfang der 10er Jahre, ja, warum macht man nicht das? Das wäre doch für die Bahn viel günstiger und die muss doch so viel investieren und die hängt doch so viel hinten ran. Nö, fragt man stattdessen dieses fiskalkonservative, kann die Bahn das denn auch zurückzahlen? So. Es ist wirklich, also so eine eindeutige Schlagseite in diesem Interview, dass es unerträglich ist.
Ja, die Deutsche Bahn ist natürlich auch angehalten, genau aufs Geld zu achten, gar keine Frage. Wir stellen aber trotzdem Infrastrukturmittel bereit. Die Frage ist ja, warum müssen wir das überhaupt tun? Der Hintergrund ist, dass die Bahn kaputt gespart worden ist. Die Straßeninfrastruktur, denken Sie an die Tausenden von Brücken in Deutschland, die saniert werden müssen. Für all das stellen wir Geld zur Verfügung, weil es vorher versäumt worden ist. Es ist ja nicht so, dass in den letzten 10 Jahren kein Geld da gewesen wäre, aber es ist Geld für alles Mögliche ausgegeben worden. Deswegen, die Subventionen mussten nach unten und gleichzeitig sind die Investitionen jetzt nach oben gegangen. Und das ist ein wichtiges Signal, denn wir wollen ja, genau wie Sie vorhin sagten, dass die Wirtschaft wieder anspringt und das heißt eben auch, dass die Infrastruktur funktioniert. Herr Dürn,
ja, ein seltener Satz von der FDP, stimmt natürlich, hat er recht, aber bitter, dass, also nochmal, ne, im ZDF-Interview nur diese dumme Frage gestellt wird, zahlt die Bahn das denn auch zurück und nicht die kluge Frage, warum denn nicht zinsfrei? Erklären Sie doch mal, warum überhaupt Darlehen statt Eigenkapitalerhöhungen und ja, der Hintergrund gar nicht gecheckt wird, ganz offensichtlich nicht gecheckt wird, dass die Darlehen eine Alternative sind, eine günstige Alternative zu Eigenkapitalerhöhungen und eine Alternative zu den Zuschüssen, die aus dem Klima- und Transformationsfonds ja vorgesehen waren, die da jetzt gestrichen wurden, die nämlich unter die Schuldenbremse fallen und die Darlehen nicht. Ja, das kommt im ganzen Interview nicht vor.
Wenn wir beim Sparen sind, frage ich Sie mal ein bisschen provokant, sparen Sie jetzt die Ukraine kaputt, also Sparkurs statt Sicherheit?
Nein, im Gegenteil. Deutschland bleibt ja in Europa größter Geldgeber für die Ukraine, militärischer Unterstützer für die Ukraine. Und gleichzeitig, finde ich, machen wir im Rahmen der sogenannten G7, der großen Industrienationen auf der Welt, etwas sehr, sehr Kluges. Wir nehmen nämlich Putins Geld, um diesen Krieg mitzufinanzieren. Denn das eingefrorene russische Vermögen wird eben auch genutzt, um die Ukraine zu unterstützen. Das heißt, wir gehen ein Stück weit von den rein nationalen Unterstützungen zu transnationalen Unterstützungen, sodass die Gemeinschaft, die westliche Gemeinschaft insgesamt dieses Geld nutzen kann, um die Ukraine zu unterstützen. Ich halte das für klug.
Sie haben das sicherlich mitbekommen.
Das stimmt natürlich. Ne? Es wird umgeschichtet, bisschen weniger aus dem Bundeshaushalt. Dafür nimmt man Zinserträge, die auf die eingefrorenen russischen Vermögen erwirtschaftet werden, gibt die an die Ukraine. Ob das wirklich 1:1 das wettmacht, was jetzt im Haushalt eingespart wird, muss man noch schauen. Kommt nämlich darauf an, wie ist das rechtlich, geht das überhaupt glatt, ja, und wie viel traut man sich, ist nämlich alles gar nicht so unkompliziert, wirklich an Zinserträgen abzuknapsen, aber dieses Framing, Deutschland ist der größte Hilfsgeber, das stimmt nicht. In Europa stimmt das absolut, also in Milliardensumme stimmt das, aber nicht im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ist Deutschland nicht Platz 1, Deutschland Platz 15 oder so, ja. Polen, Schweden, Finnland, Dänemark, Lettland, Litauen, Finnland, alle vor Deutschland. Die Niederlande, alle deutlich vor Deutschland. Die haben zwar kleinere Wirtschaftsleistung, aber im Verhältnis dazu geben sie eben deutlich mehr.
Bekommen. Der Grünen-Chef Nuripur hat sich im ARD-Sommerinterview geäußert über.
Sowas fände ich übrigens viel schlauer und informativer, wenn die Journalisten diese Zahlen drauf hätten und damit Dürr konfrontieren, statt sie mit konservativem Framing zu konfrontieren. Was sagt der Chef vom Bundesrechnungshof, der ein CDU-Parteibuch hat, der Vizechef übrigens ein FDP-Parteibuch, ja? Also, das ist ja jemand mit Meinung konfrontieren und ich würde sagen, gewinnbringender wäre, mit Fakten und Zahlen zu konfrontieren.
Sehr viele Themen, aber auch über die Streitunkultur, will ich mal sagen, innerhalb der Ampel und hat jetzt gesagt, die Koalition sei nur noch eine Übergangskoalition. Also eine Übergangskoalition, die im Dauerstreit ist. Da muss ich Sie schon fragen, hat der Bürger, hat die Bürgerin das verdient und warum lösen Sie dann diese Streitübergangskoalition nicht einfach auf?
Also eine Koalition ist immer auf 4 Jahre gewählt. Insofern ist sie dann im Übergang. Aber gleichzeitig will ich eines sagen. Wir hätten es uns ja leicht machen können. Vorgängerregierungen haben das genau getan. Die CDU-geführte Vorgängerregierung hat die politischen Konflikte zwischen den Parteien schlicht und einfach mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zugeschüttet. immer mehr Geld ausgegeben und immer mehr Schulden gemacht. In Deutschland geht jetzt, seitdem Christian Lindner Finanzminister ist, die Schuldenquote endlich wieder nach unten. Klar, das sorgt manchmal für Diskussionen in der Koalition. Das zu ersparen, diese Diskussion, und gleichzeitig einfach mehr Schulden zu machen oder gar die Steuern zu erhöhen, wie die Union es leider auch getan hat, wäre doch der grundsätzlich falsche Weg. Uns geht es darum, solide Finanzen zu bekommen. Übrigens gerade, weil wir in einer geopolitisch schwierigen Lage sind, stellen wir uns eine Sekunde vor, wir hätten die Haushaltspolitik der N2-Nuller-Jahre, also 2008, 2009, Griechenland drohte pleite zu gehen, Deutschland war in Schieflage. Das haben wir jetzt alles nicht mehr. Gerade weil wir eine Kriegssituation haben, müssen auch die Finanzen stabil sein.
Dafür haben wir aber einen Streit nach dem anderen.
So, das sind natürlich Zahlen, mit denen kann Dunja Herali jetzt nicht um, und deswegen kommt sie wieder auf das Bauchgefühl-Thema Streit. Oh, der Streit in der Ampel, das ist ja so fürchterlich, ne? Dass sie gerade nach Strich und Faden verarscht wurde mit Zahlen und manipuliert wurde vom FDP-Fraktionsvorsitzenden. Scheißegal, ja? Übergehen wir einfach. Und das hat er nämlich, denn, also, er tut ja so, als hätte die CDU-Vorgängerregierungen alle mega viele Schulden gemacht. Ich will nur mal daran erinnern, ne? Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble haben sogar schwarze Null gefahren. Nicht Schulden, nicht mal die Neuverschuldung ausgenutzt, die unter der Schuldenbremse erlaubt war. 0,35% der Wirtschaftsleistung plus finanzielle Transaktionen plus bisschen mehr, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Haben die nicht mal, die haben sogar Überschüsse teilweise unter Schäuble gefahren. Er nimmt allein jetzt die Zahl als Beweis, dass die Schuldenquote unter Lindner zurückgegangen ist, um dem Zuschauer zu vermitteln, dass die FDP ja sparsamer ist. Ist aber nicht. Ja. Die Neuverschuldung ist größer als unter CDU-geführten Regierungen. Die Ausgaben sind größer als unter CDU-geführten Regierungen. Übrigens auch inflationsbereinigt größer. Und warum geht die Schuldenquote denn zurück? Jemand eine Idee? Ja, während Corona gab es ja total den Sondereffekt. Wirtschaftsleistung 5% eingebrochen und Schulden extrem nach oben geschossen, weil man eben Unternehmen retten musste, Impfstoff finanzieren musste und so weiter. Das macht natürlich mit der Schuldenquote, wenn das über dem Bruchstrich, Schulden steigen, was unter dem Bruchstrich, die Wirtschaftsleistung fällt, ja, dann wird die Quote natürlich größer. Deswegen ist sie von 60 auf über 70% hochgeschossen und hat sich seitdem wieder auf 63% ungefähr abgesenkt, weil, nun ja, die Wirtschaftsleistung ist nominal gestiegen, insbesondere durch die hohen Preise, durch die Inflation. Unter dem Bruchstrich steht die nominale Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig wurden zwar auch neue Schulden gemacht, aber im Verhältnis zur nominalen Wirtschaftsleistung weniger. Das heißt, die Quote ist kleiner geworden. Das sind also Sondereffekte. Erstens Corona-Pandemie, zweitens Inflation. Es ist kein Ausdruck dessen, dass Christian Lindner irgendwie der größte Sparkommissar war, was die FDP ja hier insinuieren will, was auch natürlich ökonomisch noch fataler gewesen wäre. Aber ja, es ist eine Fake-Zahl, die statistisch keine Aussagekraft hat, weil es diese zwei Sondereffekte gibt. Und diese Zahl beweist nicht mal auf einer zweiten Ebene die Aussagen, die er vorher getätigt hat, nämlich die FDP sei ja sparsamer als die CDU-Vorgängerregierungen. Ja, die hätten alle alles mit Geld zugeschüttet. Das ist wirklich, ja, rhetorische Finden und Scheinargumente mit Fake-Zahlen vermischt. Das ist das, was er hier angeboten hat. Aber im Morgenmagazin ist leider für so Zahlen leider nicht bleibt. Wir müssen erstmal uns um den Streit kümmern. Ja, erstmal die Bauchthemen bitte, nicht die Kopfthemen. Bauchthemen.
Haben eher den Eindruck, dass sie eben nicht mehr zusammen besonders gut dieses Land regieren. Deshalb habe ich die Frage gerade gestellt. Und kann es sein, dass Sie an dieser Koalition einfach festhalten, weil Sie keinen Selbstzerstörungstrieb haben? Im Bund liegen Sie bei 4%, in den drei Bundesländern, wo gewählt wird, bei nur noch 2%.
Es gibt auch andere Umfragen, darauf will ich fairerweise hinweisen, Frau Hayali, aber unabhängig davon geht es jetzt ja nicht um Umfragen, sondern die Frage, ob man solide Haushaltspolitik macht oder nicht. Wir werden beispielsweise bei der Einkommensteuer,
Herr Dürr, es geht gar nicht, entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche, es geht jetzt gar nicht,
Jahren,
Herr Dürr, ganz kurz,
ich, nee, es geht doch, gar ich nicht glaube, so darum geht's, nee, Frau Hayali, es geht schon um die Frage, ob man es schafft, das Land wieder nach vorne zu bringen.
Aber es geht um die Art und Weise, wie Sie regieren, wie Sie miteinander umgehen, dass Sie, ich glaube, schon zum 20. Mal wahrscheinlich in den letzten drei Jahren gesagt haben, okay, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist nicht so gut, das müssen wir irgendwie besser hinkriegen, hier hat sich keiner mit Ruhm bekleckert und. Und alle zwei, drei, vier Wochen gibt es wieder ein Thema, wo Sie sich einfach öffentlich...
Die Einzige, die sich hier nicht mit Ruhm bekleckert, ist Sie selbst.
...zerlegen.
Ich bin dabei, dass man sich nicht öffentlich streiten sollte. Keine Frage. Und wenn Sie das sehen, was ich in den letzten Tagen gesagt oder geschrieben habe, ist auch das Gegenteil der Fall. Aber ich glaube, es muss schon jemanden geben, auch in einer Koalition, der aufs Geld achtet. Und ich weiß, dass Geld leider manchmal auch zu Diskussionen und vielleicht sogar zum Streit und Konflikt führt. Die Alternative, Frau Hayali, die gäbe es ja. Nämlich schlicht und einfach die Schuldenbremse nicht einzuhalten, die Steuern zu erhöhen. Dann wäre mancher Streit einfach nicht mehr da. Das ist aber keine Alternative für die Freien Demokraten. Wir sind in diese Koalition eingetreten, weil wir gesagt haben, die Schuldenbremse muss eingehalten werden und wir wollen die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Das ist ja auch der Grund, warum vor der Sommerpause fast 50 Maßnahmen in der Koalition vereinbart worden sind, um wirtschaftlich in Deutschland wieder in der Champions League zu spielen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich bin sofort dabei, weniger Diskussionen sind gut, aber gleichzeitig das mit schlechter Politik zu verbinden, wäre falsch.
Also den Champions-League-Vergleich finde ich ja lustig. Ne? Also die FDP macht öffentliche Investitionen wie ein Absteiger, haben wir eben gesehen, den Vergleich zu anderen Ländern, will aber Champions League spielen. Geht bestimmt gut auf. Das Interview ist zu Ende, kann sagen, der Unfall ist zu Ende. Ich finde es wirklich so nervig mittlerweile, wenn immer über dieses Thema gesprochen wird, ja, die Ampel streitet. Ja, wen interessiert denn, ob die streitet? Es geht doch um die Ergebnisse. Wenn die öffentlich streitet, dann kann auch das ZDF nichts dagegen haben, dann kann die Öffentlichkeit nichts dagegen haben, weil, also, dann kriegen wir ja mehr mit. Ist ja gut für die demokratische Willensbildung. Wenn die alles in den Hinterzimmern ausschachern, nur Ergebnisse liefern, ist das für die Öffentlichkeit nicht unbedingt besser. Dass Streit eine Partei unpopulär macht, ja gut, so ist es halt. Aber das kann doch, ist doch mir egal, kann auch dem ZDF egal sein, ob der Koalitionspartner FDP sich durch Bockerei und Streit in Umfragen nach unten kegelt. Ja, ob die unpopulär sind, ist doch egal. Ist doch, kann wirklich dem ZDF egal sein. Das sollte dem ZDF egal sein. Was dem ZDF nicht egal sein sollte, ist, dass Christian Dürr hier lauter Lügen und, sagen wir mal, manipulative Zahlen benutzt hat. Und zwar immer, wenn es um Zahlen ging. Bei Rekordinvestitionen, bei Hilfen für die Ukraine, bei Schuldenquote. Überall hat er Fakes aufgetischt. Oder zumindest die Zahl, die das Argument gar nicht beweist und nur manipulativ funktioniert. Das finde ich bitter. Da sollte das ZDF was gegen machen. Aber sich doch nicht um dieses scheiß Bauchgefühl kümmern. Ja. Ja, und das größte Armutszeugnis ist natürlich, obwohl auch Dürr selbst von Minderausgabe gesprochen hat, ganze Zeit den falschen Pferd zu reiten und über die Mindereinnahme zu reden. Ne? Also ist ja wirklich. Meine Güte, also peinlich. Ne? Morgens um 8 kann man nur darauf hoffen, dass die Leute noch nicht genug Kaffee-Intos hatten, als dass sie das verstanden haben. Ansonsten, mein lieber Spahn. Naja, jetzt interessiert mich natürlich, was haltet ihr vom Interview? Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren, schreibt es rein. Checkt den Geld für die Welt Newsletter aus, da gibt es Zahlen, Daten, Fakten, die stimmen. Und wenn jemand mit anderen Zahlen kommt, ordnen wir die ein und decken auf, wenn die manipulativen Charakter haben. Wenn euch das gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert. Ihr kennt den ganzen Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.